Nächste Woche haben wir als Gemeinde einen wichtigen Höhepunkt im Laufe unseres Kalenderjahres. Nein, wir feiern kein Weihnachten. Wir feiern auch kein Ostern, wobei ich Ostern als das wichtigste Fest überhaupt sehe. Jesus ist gestorben am Kreuz, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat den Tod überwunden und ist auferstanden. Das ist das Bombastischste, was in der Weltgeschichte je passiert ist. Das ist unser Gott. Und Gott ist zurückgekehrt. Und dieses Geschenk macht er jeden, der ihm vertraut. Deswegen ist Ostern so ein geniales Fest. Nee, wir haben nächste Woche Fasten- und Gebetswoche. Und die Fasten- und Gebetswoche geht ja bei uns bis Freitag. Am Samstag haben wir dann Jahresgemeindestunde, wo wir eben drauf schauen, was hat Gott das letzte Jahr so gemacht. Natürlich von staatlicher Seite her müssen wir all diese Formsachen auch abarbeiten. Aber so ist nächste Woche eine wichtige Woche. Und am Sonntag wollen wir zusammen feiern. Gottesdienst feiern und danach zusammen essen. Die nächste Woche, die Fastenwoche, wir haben jeden Abend Gebetsabende, 19.30 Uhr. Und ich lade euch ein, alle Gemeindemitglieder und alle, die auf dem Weg dahin sind, Gemeindemitglied zu werden. Ich lade euch ein, seid dabei, verpasst diese Zeit nicht. Ich bin überzeugt, Gott möchte reden. Und ich lade euch auch ein, nicht nur die Gebetsabende mitzunehmen. Cool, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Lobpreis und ein bisschen noch nette Veranstaltungen. Nein, es ist eine Fasten- und Gebetswoche. Ich lade euch ein zum Fasten. Wenn ihr es euch noch nicht vorgenommen habt, dann möchte ich euch das nochmal ganz, ganz fest ins Herz legen. Faste mit diese Woche, in welche Form du das auch immer tun wirst. Ich lade dich ein, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, als es bei dir normalerweise üblich ist. Vielleicht fastest du nur Fernsehen oder andere Sachen. Ich lade dich ein, wirklich weitergehendes Fasten auszuprobieren. Wenn dir es möglich ist, dann faste mit uns zusammen Essen. Das Essen wirklich weglassen. Eine Woche lang. Und lasst uns diese Fastenzeit dazu nutzen, auf Gott zu hören. Mal zu hören, was hat er zu sagen. Fasten heißt ja, ich finde das so faszinierend, Fasten heißt ja nicht einfach Dinge weglassen, sondern Fasten von seiner Ursprungsbedeutung heißt festhalten. Ich halte mich nicht am Essen fest, sondern ich halte mich an meinem Gott fest. Von ihm, er ist der Ort des Lebens, von ihm möchte ich hören. Ihm möchte ich hören, was hat er zu sagen für mein Leben, für meine Familie, für diese Gemeinde hier. Von daher lade ich euch ein, macht mit beim Fasten. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, weil ihr sagt, Mensch, bisher habe ich noch nie mitgemacht, sprecht mich an. Sprecht einen anderen Ältesten an, sprecht jemanden an, der schon mitgemacht hat. Aber macht mit, lasst euch auf dieses Abenteuer ein. Und ich glaube, dass Gott reden wird. Ja, so viel zur Vorbemerkung. Jetzt komme ich zur Predigt. Wir hatten am Donnerstagabend der Kraft hier in unseren Räumen. Und das war tatsächlich ein Abend der Kraft. Ich war tief beeindruckt, wie Gott geredet hat an diesem Abend. Wisst ihr, beim Abend der Kraft geht es ja nicht um irgendeine mysteriöse Kraft, sondern die Kraft Gottes ist er selber, sein Heiliger Geist. Er möchte begegnen, er möchte reden. Und genau das hat er getan. Und ich fand das so spannend. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den ich an diesem Abend den Eindruck hatte, den weiterzugeben. In Hosea 6, Vers 3 heißt es: Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Wenn man mich vor 3 Jahren, 4 Jahren gefragt hätte, Mensch, wonach sehnst du dich am meisten? Dann hätte ich gesagt, oh, ich sehne mich am meisten danach, dass möglichst viele Menschen in unserem Land noch Jesus Christus kennenlernen. Dass sie erkennen, dass er der Ort des Lebens ist. Diese Sehnsucht habe ich nach wie vor in mir. Aber ich habe inzwischen eine Sehnsucht, die größer ist. Vielleicht, wenn man dich fragt, würdest du antworten, ich sehne mich danach, die großen Zeichen und Taten Gottes zu sehen. Oh, ich sehne mich danach zu sehen, dass es keine Seltenheit ist, dass jemand aus dem Rollstuhl aufsteht oder Blinde geheilt werden, dass unheilbare Krankheiten geheilt werden und Ärzte das noch bestätigen. Danach sehne ich mich. All diese Dinge hätte ich gesagt und würde ich immer noch sagen. Aber ich habe inzwischen eine Sehnsucht, die größer ist. Und da finde ich diesen Vers in Hosea 6, Vers 3 sehr spannend. Ich lese ihn nochmal vor. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, den das Land befeuchtet. Vor 100 Jahren, 150 Jahren war weltweit eine große Sehnsucht da, eine große Sehnsucht danach da, dass Gott den Spätregen sendet. Wir hatten die damals den Spätregen verstanden. In Israel, muss man wissen, gibt es einen Frühregen und einen Spätregen. Und noch Regen zwischendurch. Also man rechnet so 60 Tage Regen, der Regen zwischendurch, da kommt es wolkenbruchartig runter. Aber das Wichtige für die Landwirtschaft ist der Frühregen und der Spätregen. Im Frühregen werden die Äcker befeuchtet und so bearbeitbar für den Pflug und so, dass das nicht so hart ist. Und man kann die Saat ausbringen und dass Ernte überhaupt erst möglich ist. Und man hat dann angefangen zu sagen, Gott gießt Ströme lebendigen Wassers aus. Gott gießt seinen Heiligen Geist aus. Und das ist an Pfingsten passiert. Und da hatte man dann gesagt, das ist der Frühregen. Und es gab eine tiefe Erwartung in der Christenheit, dass man gesagt hat, Herr, wir sehnen uns nach dem Spätregen. Und wenn man auf die Zeichen der Zeit schaut, bin ich überzeugt davon, dass Jesus nicht mehr lange auf sich warten lässt, dass er wiederkommen wird. Und der Spätregen ist dafür da, kurz bevor die Ernte eingefahren wird, dass die Ernte nicht im heißen Wind verbrennt. Da regnet der Spätregen auf die Ernte herab und es wird eine reichhaltige Ernte geben. Und damals, so vor 150 Jahren, war weltweit ein Phänomen, dass man sich danach gesehnt hat, dass Gott diesen Spätregen sendet. Die Leute haben gesehen, es wird nicht mehr lange dauern und Jesus wird wiederkommen. Lange ist ja so ein Begriff, den jeder sich anders vorstellt. Paulus hat gesagt, es dauert nicht mehr lange, unser Herr Jesus kommt wieder. Inzwischen sind 2000 Jahre ins Land gegangen, aber auch Paulus musste schon rumdiskutieren, dass Leute gesagt haben, ja, irgendwie hält er seine Versprechen nicht und er kommt ja nicht. Er wird kommen und davon bin ich überzeugt. Er kommt zu einer Stunde, wo wir es vielleicht gar nicht für möglich halten. Und er wird kommen. Und ich glaube, um auch wieder mit Paulus zu sprechen, die Zeit, wo er wiederkommt, ist jetzt näher als die Zeit, als wir gläubig wurden. Also Jesus kommt wieder. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Und die Bibel sagt, dass Gott Frühregen, Pfingsten und Spätregen senden wird. Und dass es eine große Erweckung am Ende der Zeit geben wird, wo Ernte eingefahren wird. Jetzt könnte man sich zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, dann warten wir mal, dass der Spätregen kommt. Und da finde ich unseren Vers ganz spannend. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land befeuchtet. Dieser Vers sagt, Gott selbst wird hervorbrechen wie die Morgenröte, ja, wie ein Regen, wie ein Spätregen. Gott selbst wird es sein, Gott selbst wird sich geben. Und was ist unser Part dabei? Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Lasst uns danach trachten, den Herrn zu erkennen. Und er wird hervorbrechen wie Morgenröte, wie Regen, wie Spätregen. Oh, ich möchte den Herrn erkennen. Und wisst ihr, wo dieses Wort erkennen noch vorkommt? Ich fand das beim Abend der Kraft ganz klasse. Frank hatte dann den Eindruck, da gibt es eine Stelle, und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 4. Wisst ihr, was da steht? Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Erkennen. Das ist absolut spannend. Die Bibel versteht nicht mit Erkennen irgendeinen intellektuellen Vorgang, sondern Erkennen ist das tiefste, innigste Geheimnis, das zwei Menschen miteinander haben können. Erkennen hat etwas mit Beziehung zu tun. Als Jugendlicher, als ich so zum Glauben kam mit 14, 15, und dann war ich voll heiß drauf, die großen Taten Gottes zu sehen. Und habe gesagt, wow, das will ich sehen. Und ich hätte nach wie vor nichts dagegen, die Dinge zu sehen. Ich habe nichts dagegen zu sehen, wie Menschen geheilt werden. Ich stelle mir manchmal vor, wie wäre das, wir machen Weihnachten unsere Andacht im Krankenhaus, gehen durch die Krankenzimmer, beten für die Kranken und einer nach dem anderen kommt aus dem Krankenzimmer mit raus. Sowas zu sehen, das wäre... Aber unser Ding ist nicht, das irgendwie herbeiführen zu wollen. Diese Zeichen werden uns folgen. Aber unser Ding ist, lasst uns den Herrn erkennen. Lasst uns in eine Beziehung hineintreten, in eine tiefere Beziehung. Und wir wollen ja in der Fasten- und Gebetswoche dem nachgehen. Deine Beziehung mit Gott vertiefen. Wie beginnt eigentlich eine Beziehung? Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, die ganz eindrücklich davon berichtet. Und zwar Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Die erzählt davon, von einem Mann, der eine tiefe Sehnsucht hatte. Eine tiefe Sehnsucht nach Beziehung. Ich lese euch das mal vor, nach Luther. Lukas 19, ab Vers 1. Und er ging nach Jericho hinein, also er, Jesus, und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Jetzt gehen vielleicht die Rollladen runter. Ach, Zachäus, den habe ich schon 50 Mal gehört. Achte mal drauf, ist ganz spannend, ob du was Neues heute entdeckst. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Der hatte richtig Schotter. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge. Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Der hatte eine Sehnsucht danach, diesen Jesus zu sehen. Und ich glaube, Gott gibt Sehnsucht, damit Sehnsucht gestillt wird. Wenn wir eine Sehnsucht haben, danach zu trinken, man nennt es Durst, dann sollte man dieser Sehnsucht nachgehen. Jesus kam in die Stadt und er begehrte, er hatte eine Sehnsucht danach, diesen Jesus zu sehen. Ich weiß nicht, was er über ihn gehört hat, aber dem war nicht die... Das Interessante ist, er begehrte nicht danach zu sehen, wie Jesus Leute heilt. Er begehrt auch nicht danach zu sehen, was für vollmächtige Predigten er hält, sondern er heißt, er begehrte ihn zu sehen. Der hatte Interesse an diesem Jesus selber. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Genau, er selber. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum. Mein Vater hat mal gesagt, blöd darf man sein, aber nee, Dumm darf man sein, aber blöd nicht. Der hatte schlaue Einfall. Der ist auf die Idee gekommen, ein Stück vorauszulaufen und auf den Baum zu klettern. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Dieser Zachäus macht sich aktiv auf die Suche nach einer Begegnung mit Jesus. Und Matthäus 7, Vers 8 heißt, wer sucht, der wird finden. Und der hat die Begegnung mit Jesus gesucht. Der war so zurückhaltend, könnte man sagen, dass er sich nicht nach vorne gedrängt hat. Ich glaube fast, der konnte gar nicht sich nach vorne drängen. Und so nutzt er die einzige Notlösung, die er hat. Er klettert auf den Baum. Dann, wenn ich ihm schon nicht Auge in Auge begegnen kann, dann möchte ich ihn wenigstens aus der Entfernung sehen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm. Auch hier eine Beobachtung. Jesus kommt zu dieser Stelle und spricht zu ihm. Wir kommen nicht von uns aus zu Jesus durch. Wir können uns so viel abmühen, wie wir wollen. Wir brechen nicht zu Jesus durch von unserer Seite aus. Dazu haben wir gar nicht die Fähigkeit dazu. Das haben viele Religionen vor uns schon versucht. Diese ganzen Meditationen und all die Versuche, zu Gott durchzubrechen, Gesetzlichkeit, Gesetze einhalten, es hat alles nichts gefruchtet. Und auch er bricht nicht zu Jesus durch. Jesus bleibt stehen an der Stelle, wo er war, und sieht zu ihm herauf und spricht ihn an. Jesus kommt zu ihm. Jesus spricht ihn an. Jesus möchte zu dir durchbrechen. Wenn du sagst, naja, diese Botschaft ist sicher für Leute gedacht, die Jesus noch nicht kennen. Sag ich richtig. Jemand, der Jesus noch nicht persönlich kennt, für den ist diese Botschaft gedacht. Wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, lass dich einladen. Aber ich sage auch, diese Botschaft ist genauso für dich gedacht. Egal wie viele Jahre du Christ bist, bilde dir doch nicht ein, dass du jetzt die Fähigkeit hättest, zu Gott durchzubrechen. Wie arrogant sind wir doch manchmal, dass wir glauben, jetzt hätten wir Gott in der Tasche. Gott bricht zu uns durch. Und wenn du dich danach sehnst, Herr, ich habe schon so lange keine intensive Begegnung mehr mit dir gehabt. Ich war schon so lange mit dir, Jesus, nicht mehr intim. Du kannst dich abzappeln, wie du willst. Du wirst das nicht machen können. Aber du kannst ihm sagen, Gott, ich habe diese Sehnsucht danach. Und ich suche dich. Und Gott wird kommen und dir begegnen. Das hat er versprochen. Sucht und ihr werdet finden. Also, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter, nahm ihn auf mit Freuden. Als sie, die Volksmenge, das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Wisst ihr, ich bewundere die Volksmenge. Die hat Durchblick. Die checkt, was Sache ist. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. So eine Frechheit. Jesus geht eine Beziehung mit dem ein. Die begreifen diese tiefe Dimension, was da abgeht. Der geht nicht einfach ein bisschen Essen spachteln. Der geht zu diesem Zachäus. Und er begegnet ihm von Mensch zu Mensch, hätte ich fast gesagt, auch von Gott zu Mensch. Jesus begegnet ihm persönlich. Jesus geht eine Beziehung mit ihm ein und das begreifen die Leute. Oh, wie kann der nur? Und ich wünsche dir, diese Sichtweise auf deinen Gott, auf deinen Glauben, dass dir nicht die Äußerlichkeiten wichtig sind, sondern dass dir diese Tiefendimension klar wird. Und wenn sie dir noch nicht klar ist, vielleicht in der Fasten- und Gebetswoche klar wird. wie sehr es wichtig ist, in eine tiefe Beziehung mit dem lebendigen Gott zu kommen. Denn daran hängt alles. Hosea 6, Vers 3. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Eine tiefe Beziehung. Adam erkannte sein Weib. Dieser Jesus geht zu Zachäus ins Haus. Eine tiefe Beziehung. Und wisst ihr was? Wir lesen mal die Geschichte fertig. Ich meine, ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Aber ich lese trotzdem fertig. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Leben verändert sich in einer Beziehung. Und wenn du sagst, mein Leben verändert sich irgendwie nicht, dann schrei zu Gott nach einer tieferen Beziehung zu ihm. Such ihn. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, haben sie interessanterweise nicht gleich Kinder gemacht. Ist interessant, ne? Er schafft die beiden, die sind nackt, voll ausgestattet mit dem Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Und was machen die? Die kommen erstmal auf die Idee, den Garten Eden zu erkunden und die Tiere und rumzuschauen und einen anderen Auftrag Gottes zu erfüllen. Und dabei lernen sie sich gegenseitig kennen. Sie entdecken einander. Dann ist leider der Sündenfall dazwischen gekommen, dieser tiefe Zerbruch. Und dann ist es erst danach dazu gekommen, bis Adam seine Frau wirklich erkannte, in der tiefsten, in der innigsten Beziehung, die zwischen Menschen passieren kann. Aber um das nochmal klarzustellen, dieses Adam erkannte sein Weib, dieser Geschlechtsvorgang mit einem Kind als Ergebnis, ist nicht die Folge der Sünde, sondern das war von Gott vorher beabsichtigt. Seid fruchtbar und mehret euch, hat Gott vor dem Sündenfall gesagt. Das ist in Gottes gutem Plan. Und darin sehen wir auch, dass der sogenannte Sündenfall nicht alles zerstören konnte. Er konnte viel zerstören, und zwar was ganz Entscheidendes, nämlich die Beziehung in zwei Richtungen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung untereinander zwischen Adam und Eva. Und trotzdem hat Gott den Gnade geschenkt, dass trotzdem die Vermehrung möglich war, nach wie vor. Wie kann ich meine Beziehung vertiefen? Zwischen Menschen, zu Gott? Zum allerersten Mal Zeiten miteinander verbringen. Zusammensein schafft Vertrautheit. Erfahrungen miteinander machen. Wenn man zusammen, das gilt ja nicht nur in der Partnerschaft. Ich tue ja unwahrscheinlich gern mit meinen Kindern spielen. Und ich spiele zum Beispiel gerne Lego. Und ich liebe, wie mit den Steinchen und dann wieder was entsteht. Und meine Kinder, die mögen mehr Playmobil, aber wenn Papa Lego baut, dann sind sie mit dabei. Und das Geniale ist, wenn man so baut zusammen ist, eine gemeinsame Erfahrung macht, das vertieft die Beziehung zwischen meinen Kindern und mir. Und genauso sehnt sich Gott danach, dass du Erfahrungen mit ihm machst. Dass du wenn du was mit Gott erlebt hast, hack das nicht ab. Okay, jetzt habe ich was mit Gott erlebt. Im besten Fall gibt es noch ein Zeugnis in der Gemeinde, stehst vorne und sagst: Leute, ich habe was mit Gott erlebt. Aber wisst ihr, was danach kommen müsste? Dass du deine Erfahrung mit Gott besprichst. Wenn ich zusammen mit meiner Frau was erlebt habe, dann sitzen wir danach noch zusammen und sprechen drüber und sagen: Wow, und Weißt du, so ist es mir da gerade gegangen, als wir das erlebt haben. Wir sind mal eine Sommerrodelbahn gefahren. Ist schon über 2 Jahre her. Mensch, ich bin noch nie auf so einem Ding gefahren gewesen und ich wusste nicht, wie die Bremse funktioniert. Das war ein Erlebnis. Und wir haben danach noch, ich weiß nicht, wie oft drüber gesprochen, über dieses Erlebnis. Und diese Gespräche hat die Beziehung weiter vertieft. Wenn du eine Erfahrung mit Gott hast, hak sie nicht ab, sondern sprich mit deinem Gott darüber. Und bring es ihm immer wieder, wow, Herr, und das hatte ich ja mit dir erlebt und so ist es mir dabei gegangen. Und du wirst sehen, wie Gott darauf antwortet, wie Gott mit dir spricht. Und das wird deine Beziehung weiter vertiefen. Ja, warum ist Beziehung so wichtig? Warum habe ich am Anfang meiner Predigt gesagt, man kann sich natürlich danach sehnen, dass Leute aus dem Rollstuhl aussteigen. Das ist eine schöne Sache. Man kann sich danach sehnen, dass es deutschlandweit eine Erweckung gibt. Das ist auch eine schöne Sache. Aber warum habe ich am Anfang gesagt, inzwischen gibt es was ich wesentlich mehr ersehne? Nämlich die Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Ich ersehne mich. Eine Sehnsucht ist in mir drin, dass ich eine wesentlich tiefere Beziehung haben möchte als die ich bisher habe. Ich bin nicht zufrieden mit dem Status quo. Ich bin nicht zufrieden in dieser Beziehung, wo ich bin. Sondern ich glaube, dass Gott mehr hat. Und ich glaube auch, dass Gottes Sehnsucht danach ist, die Beziehung zu vertiefen. Und wie ist es bei dir? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Weißt du, du bist darauf angelegt, eine Beziehung zu haben. Du bist so geschaffen. Du brauchst Beziehung genauso wie die Luft zum Atmen. Es gab mal ein Experiment vor über 100 Jahren, ein schlimmes Experiment, wo man gesagt hat, man möchte herausfinden, wie die Ursprache der Menschen ist. Und man hat gesagt, in einem Kinderheim, wo Babys gepflegt wurden, es werden nichts mit den Kindern gesprochen, es wird keine Beziehung hergestellt. Und man hatte die verrückte Idee, dass dann als Ergebnis dabei rauskommt, wenn die Kinder keine Sprache hören, dass sie anfangen, in der ursprünglichen Sprache der Menschheit zu reden. Das schlimme Ergebnis dieses Experiments war, ein Kind nach dem anderen ist gestorben. Als Mensch bist du darauf ausgelegt, eine Beziehung zu haben. Gott hat dich so geschaffen. Weißt du, warum er dich so geschaffen hat? Weil er dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Du bist Gottes Ebenbild. Und wenn man reinschaut in die Bibel, ganz, ganz am Anfang, erstes Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, da steht schon drin, wie Gott ist. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist da, der Vater, der Schöpfer. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Der Geist Gottes war da. Der Geist Gottes ist auch Gott, aber trotzdem von ihm unterschiedlich vom Vater. Es sind keine zwei Götter, es ist ein Gott, eine Person und doch zwei Personen. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, es ward Licht. Gott sprach, Wort. Im Johannesevangelium ganz am Anfang steht, und das Wort wurde Fleisch, Jesus ist geboren worden. Da haben wir unseren dreieinigen Gott. Und wisst ihr was? Bevor Gott irgendetwas geschaffen hat, die Menschen, die Welt, die Zeit, die Engel, bevor Gott irgendetwas geschaffen hat, er war nicht allein. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In anderen Religionen ist es so, wenn man es religionswissenschaftlich betrachten würde, würde man sagen, diese Götter, Allah und ähnliches, diese Götter sind gefangen in ihrer Einsamkeit. Und sie mussten etwas schaffen. Und das ist der Unterschied. Wir folgen keiner Religion. Unser Gott, der hat nicht aus dem Zwang heraus geschaffen, weil er einsam war. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das war eine zutiefst innigste Gemeinschaft untereinander. Und dann heißt, und Gott schuf uns nach seinem Ebenbild. Wenn das tiefst innigste Wesen Gottes Gemeinschaft ist, Beziehung ist und wir nach seinem Bild geschaffen sind, dann braucht uns nicht zu wundern, warum der Mensch Beziehung genauso wichtig braucht wie Luft zum Atmen. Menschen, die Gott nicht kennen, versuchen diese Beziehung natürlich auf der zwischenmenschlichen Ebene zu bekommen. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der Mensch braucht Beziehung. Aber die eigentliche Beziehung, die der Mensch braucht, ist die Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Darauf sind wir angelegt und geschaffen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir uns auf die Spur begeben als Gemeinde und suchen danach, wie wir unsere Beziehung zum Vater vertiefen können. Darum ist Beziehung so wichtig. Und ich komme nochmal zu dem Anfangsvers Hosea 6, Vers 3 zurück. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Beziehung zu vertiefen. Immer mehr zu erkennen, immer intimer zu werden. Zeichen und so weiter werden folgen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land befeuchtet. Gott wird kommen wie ein Spätregen. Und was am Pfingsten passiert ist, das wissen wir. Da hat die Erde gebebt. Das war so ein mächtiges Zeichen, dass die Leute in Jerusalem zusammengelaufen sind und gefragt haben, was ist denn hier los? Denen musste man nicht sagen, du, da drüben ist Pfingsten. Die sind zusammengelaufen, weil sie das erlebt haben. Und Petrus hat ihnen erzählt, was sie gerade erlebt haben. Und das ist die Erfüllung, was der Prophet Joel vorausgesagt hat, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird. Und Zeichen und Wunder sind passiert. So, dass Petrus und Johannes, als sie an die schöne Pforte am Tempel kamen, gesagt haben, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und der Gelähmte, der 40 Jahre gelähmt war, stand auf und ging. Das ist, wenn Gott den Regen gibt, Frühregen und wir, also ich sehne mich danach, dass Gott den Spätregen gibt, dass wir ein neues Pfingsten erleben, die Ausgießung des Heiligen Geistes in unserer Mitte, dass Zeichen und Wunder passieren. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu produzieren, irgendwelche Techniken zu suchen, sondern Hosea 6, Vers 3. Lasst uns darauf Acht haben, den Herrn zu erkennen. Das ist unsere Aufgabe. Such den Herrn, geh in eine tiefere Beziehung mit ihm. Das brauchst du wie Luft zum Atmen. Und wenn du dich auf diesen Weg begibst, kann es sein, dass du plötzlich in neue Dimensionen kommst, in ein Verhältnis zu Gott und du hast den Eindruck, du trittst von einem Raum, wo die Luft stickig geworden ist. Da konntest du auch schon atmen. Deine bisherige Beziehung war auch schon okay zu Gott. Und plötzlich trittst du nach draußen in die frische, klare Winterluft und Sauerstoff pulsiert in viel größeren Mengen durch deine Adern, durch die Lunge, durchflutet dich, weckt die Lebensgeister, sagt man so. Und genau das möchte Gott in einer Beziehung mit dir, dass du Leben hast in der Fülle, das Leben hast, das sich wirklich lohnt. Du brauchst Beziehung, genauso wichtig wie die Luft zum Atmen. Und Gott möchte die Beziehung mit dir vertiefen. Darum greif danach, such ihn wie Zachäus. Greif danach und sag, ich möchte darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Ich will ihn erkennen. Nicht nur intellektuell, sondern vor allem als ganzer Mensch. Herz mit Körper. Ich möchte Gott erkennen. Adam erkannte sein Weib. Oh, was liegt in dem Geschlechtsakt zwischen Menschen für eine intime, intensive Erfahrung? Und ich möchte Gott erkennen. Ich möchte eine intime, eine intensive Erfahrung mit ihm. Und ich will mit ihm darüber reden, mit das, was ich erfahren habe. Und ich will ihn näher kennen. Ich will ihn immer mehr kennen. Oh, lasst uns beten.